Auf jeden Fall war das dann auch ein gewisses Konfliktthema beim FC Bayern. Stichwort ja Disziplin.
Ja, zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Format, in dem Weltformat, an einen denkt.
Ich glaube, der hat mehr Titel gewonnen in seinem Leben, als ich Unterhosen oder Poloshirts im Schrank habe.
Vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr.
Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Das ist Julian Nagelsmann, The Youngest One. Ein Podcast von T-Online und Watson.
Wir sind eure Hosts, Nico Stübner
und Lukas Grybowski.
Willkommen zu Folge 5. Mia-san gescheitert.
Der FC Bayern und Julian Nagelsmann gehen shoppen.
Nachdem es im ersten Jahr nur die deutsche Meisterschaft wurde, sollen nun mehr Titel her. Oder nein, es müssen sogar mehr Titel her. Das weiß Stefan Effenberg aus eigener Erfahrung.
Ja, er hat ja die Möglichkeit nochmal bekommen, dann, aber er weiß nicht, oder er wusste mit Sicherheit auch, dass das so in der Form nicht nochmal passieren sollte. Dafür trainierst du den FC Bayern München. So, das ist einfach so. Und da sind die Ansprüche extrem hoch.
Und dafür geht der FC Bayern an sein berüchtigtes Festgeldkonto.
Die Bayern rüsten ihren Kader für ca. 100 Millionen Euro auf. Mit Mathis Tell, Rein Gravenberg und Matthijs de Ligt kommen in ganz Europa gefragte Jungstars.
Aber es kommen nicht nur neue Spieler nach München. Es gibt auch einen echt schmerzhaften Abgang zu verkraften. Robert Lewandowski wechselt für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona.
Ich glaube nicht, dass man das unterschätzt hat, welchen Einfluss Lewandowski hatte. Ja, also nur eine Tormaschine. Diese Entscheidung, die hat ja Lewandowski auch getroffen, dann zu sagen, ich will nochmal was anderes machen, nach Barcelona zu wechseln, die ist ja zunächst mal eine verständliche Lewandowski-Entscheidung gewesen. Und den zu ersetzen, ja, in Gottes Namen, in der Top-Verfassung von Lewandowski, da gab es ja nur 3-4 Spieler überhaupt auf der Welt, die den ersetzen konnten. Und das war klar, dass das extrem schwierig sein würde. Ja.
Aber beim Konkurrenten in Dortmund gibt es auch jemanden, der Tore am Fließband schießt. Den wollen die Münchner und das weiß auch unser Bayern-Reporter Julian Buhl.
Die Bayern haben sich damals konkret um Erling Haaland bemüht. Sie haben ihn aber nicht bekommen. Sie wären da bereit gewesen, bis an ihre finanziellen Schmerzgrenzen zu gehen und auch drüber raus. Das hat aber nicht gereicht. Er ist am Ende zu Manchester City gewechselt. Bayern ist leer ausgegangen und Nagelsmann stand ohne Ersatz für Robert Lewandowski da.
Also ziehen die Bayern einen anderen Plan aus der Schublade. Und der soll eine ganz große Revolution auslösen.
Welcome in München, Sadio Mané. Herzlich willkommen von uns allen.
Sadio Mané kommt für 30 Millionen Euro vom FC Liverpool und soll Robert Lewandowski vergessen machen. Damit hat der FC Bayern knapp 130 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Das Selbstvertrauen des Clubs ist schon vor Saisonstart riesig.
Und mit Sadio Mané dachte man auch einen richtigen Weltstar verpflichtet zu haben. Das wurde als Meisterstück von Hasan Salihamidzic gefeiert, dieser Transfer. Und man dachte wirklich, ja, da kann jetzt kommen, was will. Und ja, wir können dem allem begegnen.
Und wie glücklich und selbstbewusst die Bayern jetzt sind, zeigen die Aussagen von Präsident Herbert Hainer bei der offiziellen Vorstellung von Mané.
Sie sehen strahlende Gesichter, meine Damen und Herren. Wir sind unheimlich froh und happy, dass wir so einen Weltfußballer wie Sadio Mané, einen absoluten Weltstar, zu Bayern München gebracht haben. Ich glaube, das zeugt auch noch mal ganz deutlich von der Strahlkraft, die der FC Bayern München hat. Und ich denke, es ist jetzt auch ganz klar, dass wir unserem Anspruch, den wir immer formuliert haben, dass wir auch in der Zukunft nach den höchsten Titeln sowohl national wie auch international streben, dass wir diesem Anspruch nochmal deutlich Nachdruck verliehen haben.
Mit Mané soll der Angriff variabler werden. Einen klaren Strafraumstürmer soll es nicht mehr geben.
Stefan Effenberg ist von der Idee eher weniger begeistert.
War mit Sicherheit von den Verantwortlichen jetzt keine gute Entscheidung, weil Bayern München in meiner Erinnerung und mit dem, was ich erlebt habe, brauchte immer einen richtigen Neuner. Also damals angefangen mit Gerd Müller, Roland Wohlfahrt. Nicht, dass ich jetzt einen vergesse, aber Giovanni Elber, Lewandowski, jetzt Harry Kane. wenn du mal so eine Saison ohne versuchst, und das war ja dieses Experiment, wo du nachher auf Choupo-Moting zurückgreifen musstest, das war ja in der Zeit, dann fehlt dir natürlich was. Dann fehlt den Außen auch irgendetwas, was du in der Mitte ja dann füttern kannst, beziehungsweise mit denen du zusammenspielen kannst.
Für den Angriff kommt auch noch Matthijs Tel, ein vielversprechendes Talent, an das Julian Nagelsmann ganz konkrete Erwartungen hat. Daran erinnert sich unser Bayern-Reporter Julian Buhl.
Direkt nach der Verpflichtung von Matthijs Tel und seinen ersten Eindrücken im Training hat er dann auf einer Pressekonferenz gesagt, ja, so 10, 15 Saisontore traut er ihm schon zu. Und damit tut man natürlich einem jungen Spieler, der erstmal hier in Deutschland und beim FC Bayern ankommen muss und eh schon mit seiner Riesenablöse hohe Erwartungen und einen Riesenrucksack zu tragen hat, tut man ihm dann keinen Gefallen. Und da ist so eine Aussage nicht ganz clever. Und auch im Fall von Matthijs de Ligt erinnere ich mich dran, dass er gesagt hat, ja, der ist so stark bei Standardsituationen, also 5, 6 Kopfballtore erwartet er schon von ihm. Kann man jetzt argumentieren, dass man seinen Spielern vertraut, ihnen Selbstbewusstsein auch zuredet, aber man schafft auch eben Erwartungen, denen dann Spieler auch erstmal gerecht werden müssen, und in dem Fall ist es eben in beiden Fällen nicht gelungen.
In diesem Transfersommer herrscht in München ein munteres Kommen und Gehen. Neben Lewandowski verlassen noch zahlreiche weitere Spieler den Club. Zwar sind nicht alle so unverzichtbar wie der Pole, aber doch namhaft. Mit Niklas Süle und Corentin Tolisso sind zum Beispiel zwei weitere Spieler aus Flicks Trippelteam nicht mehr in München.
Ganz plötzlich rücken die Neuverpflichtungen wie Sadio Mané oder Matthijs de Ligt in den Hintergrund. Es dreht sich beim FC Bayern alles um das Privatleben von Julian Nagelsmann.
Am 30. Juni steht auf der Startseite bei Bild.de:
Julian Nagelsmann liebt Bildreporterin.
Bereits Anfang Juni hatte die Zeitung über die Trennung von seiner Frau Verena berichtet. Die beiden waren 15 Jahre ein Paar und haben 2 Kinder. Jetzt ist Nagelsmann mit der Bildreporterin Lena Wurzenberger zusammen. Der Aufschrei erfolgt aber gerade deshalb, weil sie in den letzten Jahren den FC Bayern journalistisch begleitet hat.
Es werden Paparazzi-Fotos der beiden öffentlich. Auf Bild.de erklärt die Boulevardzeitung:
Bild hat seit heute Kenntnis von der neuen Beziehung und hat Lena Wurzenberger mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung über den FC Bayern entbunden.
Die Berichterstattung überschlägt sich und überall ist die neue Beziehung ein Thema. Dabei ist sie in gewissen Kreisen gar keine Überraschung mehr.
Unter den Journalisten war das Thema, würde ich sagen, so knapp ein halbes Jahr vorher bekannt eigentlich. Also so um den Jahreswechsel wurde es zumindest hinter vorgehaltener Hand, wurde sich das schon erzählt, und es gab dann auch relativ schnell da eigentlich keine Zweifel mehr, dass das eben so ist. Dann war das schon klar eigentlich, ja, dass man unter den Bedingungen sozusagen die Rückrunde bestreitet, und sie war ja dann auch als Reporterin weiter vor Ort für die Bild-Zeitung und ist ihm da auch begegnet. Man hat sich dann irgendwie beim FC Bayern so drauf verständigt, dieses Thema in die Sommerpause zu schieben. Das ist dann auch gelungen. Da wurde es dann öffentlich gemacht.
Die teuren Zugänge, zahlreiche Abgänge, Zielsetzung, taktische Variabilität. Alles das spielt eine Woche vor dem Trainingsauftakt beim FC Bayern keine Rolle mehr. Es gibt nur noch ein Thema: der Bayern-Trainer und die Bildreporterin. Die Gerüchteküche brodelt natürlich. Hat Julian Nagelsmann klubinterner an seine neue Freundin weitergegeben?
Knapp einen Monat später äußert sich Julian Nagelsmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum ersten Mal zu diesem Thema.
Mir ist klar, dass dieser Vorwurf kommen kann, aber ich will sicher nicht meiner eigenen Karriere schaden. Ich habe schon gesagt, als Trainer bist du zu 100% davon abhängig, wie deine Spieler deine Ideen umsetzen. Ich verstehe wirklich, dass dieser Vorwurf kommen kann, aber in welchem Interesse sollte ich etwas erzählen? Ich wäre der Erste, der entlassen wird.
Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić bezieht in der Süddeutschen Zeitung Stellung zu diesem Thema.
Natürlich haben wir mit Julian über Worst- und Best-Case-Szenarien gesprochen. Er hat das uns und der Mannschaft offen mitgeteilt. Ich glaube, dass er das gut trennen kann.
Dass die Beziehung erstmal verheimlicht wird, wundert Kommunikationsexperte Holger Schmidt nicht.
Dass ab einem gewissen Bekanntheitsgrad eine neue Liebe erstmal geheim gehalten wird, halte ich für normal. Dass man sagt, wir warten jetzt erstmal 2, 3 Monate ab, ob das überhaupt was wird, weil wenn man sich nach 2 Wochen wieder trennt, da hast du 2 große Zeitungsartikel, das möchtest du nicht. In dem Fall war es sicher noch mehr der Fall so, dass man gesagt hat, wir müssen vielleicht sogar noch ein bisschen länger gucken, ob das hält, und bevor wir in die Öffentlichkeit gehen. Gleichzeitig wusste man, wenn man in die Öffentlichkeit geht, wird es eine größere Geschichte. Und andererseits hat man wieder ein bisschen unter Druck gestanden, weil Lena ja nicht einfach immer weiter Bayern-Reporterin bleiben konnte. Deswegen war das Ganze relativ schwierig.
Aber nun stellt sich ja die alles entscheidende Frage. Haben Sie es in Sachen Kommunikation gut oder schlecht gelöst?
Ich bin sehr, sehr sicher, dass zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, alle noch nicht damit gerechnet haben, dass es rauskam. Und dann, dass es dann etwas schwierig wurde. Trotzdem war das einfach eine Situation, ich fand es jetzt nicht so schlecht gelöst. Er hat es dann auch relativ schnell einfach erzählt und erklärt und versucht, damit abzubinden und auch relativ normal zu machen. Es ist natürlich keine ganz normale Situation. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Julian Nagelsmann hatte damals schon einen Bekanntheitsgrad. Er kann nicht wie andere junge Leute einfach ins Café gehen und lernt einfach wen Neues kennen. Dass er in Anführungszeichen seine neue Partnerin eher am Arbeitsplatz gefunden hat, ist dann, glaube ich, schon wieder irgendwo normal.
Michael Reschke hat weiterhin ein gutes Verhältnis zu Julian Nagelsmann und bekommt die Situation natürlich auch mit.
Ich erlebe die beiden immer wieder mal, ja. Und da muss man sagen, wenn du verliebt bist, wenn du liebst, dann gibt es keine Beschränkungen mehr, ne? Das ist sicherlich auf den ersten Blick. Diese Konstellation, eine Bildreporterin und der Bayern-Trainer, ist natürlich eine Konstellation, die ist ungewöhnlich, ja. Aber wenn zwei Menschen sich finden und sich lieben und dann zusammen sein wollen, dann finde ich es auch korrekt, vom Julian da keine Rücksicht drauf zu nehmen. Ja, oder keine Rücksicht drauf zu nehmen, nicht sein Ding zu machen. So wie er das als Trainer auch immer wieder gemacht hat, hat er auch diese Entscheidung getroffen. Dass das natürlich dann in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in der internen Wahrnehmung für ein bisschen Grummeln gesorgt hat, das muss ihm klar gewesen sein.
Aber nun mal alle privaten Themen beiseite. Die Bayern müssen zum Saisonauftakt zum amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Und wir hören einmal in den Kommentar beim ZDF-Sportstudio.
Alle rechnen mit der Hereingabe. Aber Kimmich macht's direkt rein in den Frankfurter Pyronebel. 1:0 Bayern München nach nicht einmal 5 Minuten.
Und so geht es weiter. Die Bayern spielen wie entfesselt. Zur Halbzeit steht es 5:0. Die neue Offensive um Sadio Mané funktioniert mit vielen Positionswechseln herausragend. Am Ende steht ein 6:1 Auftaktsieg. Unser Bayern-Reporter Julian Buhl verfolgt das Spiel im Stadion.
Und ja, da sah es zu Saisonbeginn genau danach aus, dass der Plan, den der FC Bayern verfolgt hat und den auch Julian Nagelsmann verfolgt hat, voll aufgehen würde. Mané kam eben auch gut an, im ersten Spiel direkt ein Tor geschossen. Dann erinnere ich mich dran, dass er dann auch gleich auf den Zaun geklettert ist, sich von den Fans hat feiern lassen. Man dachte, okay, das ist der neue Liebling hier beim FC Bayern, das ist der Spieler, vielleicht der Spieler der Saison.
Die Münchner starten mit 15:1 Toren in die ersten 3 Bundesligaspiele. Und die jährlichen Diskussionen werden laut.
Nach den ersten 2-3 Spielen gab es schon in der Bundesliga die Diskussion, ja, sind diese Bayern überhaupt zu stoppen? Ist die Bundesliga überhaupt gut genug, um diese Bayern noch aufzuhalten?
Spoiler, die Bundesliga ist wirklich gut genug. Das Stimmungshoch hält in München nur bis zum 4. Spieltag an. Gegen Gladbach, Union Berlin und Stuttgart gibt es jeweils nur Unentschieden. Die Tabellenführung ist weg. Es ist die erste Krise der neuen Saison.
DAZN-Experte Sebastian Kneißl hat ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu Julian Nagelsmann. Dass es bei den Bayern nicht läuft, ist für ihn aber auch vor der Kamera in der Mimik und Gestik des Trainers spürbar.
Also es ist in einer entspannten Phase ist es ja immer einfach, miteinander zu sprechen und dann ist alles cool, dann ist alles easy. Und in einer Druckphase merkst du schon allein von der Körperhaltung, von der Körpersprache, dass es manchmal etwas angespannter ist, dass die Gesichtsausdrücke nicht mehr so entspannt sind, dass man sehr viel nachdenkt. Das zeigt sich ja auch in der Gestik und Mimik. Das habe ich schon wahrgenommen. Auch die ein oder andere Antwort war vielleicht mit einer kürzeren Zündschnur verbunden, die du in einer sehr guten Phase locker wegmoderieren kannst. Und das ist vollkommen okay, auch zu sagen, da hat dir die Erfahrung gefehlt, mit diesen Situationen umzugehen. Ja, und das hat man dann schon gemerkt, klar.
Auch abseits der Kamera ist Nagelsmann nicht mehr so entspannt.
Es war eine schärfere Analyse. Nicht jetzt im Sinne von, dass es böse wurde, ganz im Gegenteil, war immer freundlich und respektvoll. Aber du hast schon gemerkt, die Antworten werden kürzer, die werden noch klarer, vielleicht aber auch mit noch mehr Erwartungsdruck und noch mehr, das muss so kommen. Ja, weil da brauchen wir nicht reden, es ist unabhängig, ob das Julian Nagelsmann, wer auch immer ist, es geht hier dann auch schon um deinen Job.
Die Bayern müssen zum Derby nach Augsburg. Das ist immer ein unangenehmes Auswärtsspiel. Und das spiegelt sich am Ende auch im Ergebnis wieder. Im ZDF-Sportstudio wird das ganze Ausmaß deutlich.
Augsburg gewinnt tatsächlich knapp mit 1:0 gegen die Bayern. Es ist das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für den Rekordmeister. Das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Die Krise verschärft sich.
Daher gibt es nach dem Spiel automatisch Diskussionen. Der neue Superstar Sadio Mané hat in der ersten Halbzeit die wenigsten Ballkontakte. Die beste Chance hat Torhüter Manuel Neuer nach einer Ecke in der Nachspielzeit.
Und dann gibt Julian Nagelsmann eine eher ungewöhnliche Pressekonferenz. Er antwortet sehr schmallippig und angefressen. Klar, wenn Tore fehlen, wird immer nach Robert Lewandowski gefragt. Wurde sein Abgang im Sommer also doch unterschätzt?
Wir haben die klassische 9 mit Choupo heute auf der Bank eingewechselt. Sonst andere klassische 9 haben wir nicht. Ist doch eigentlich egal, was ich jetzt antworte. Wenn ich sage nein, dann sagt er, er kennt das Problem nicht. Wenn ich sage ja, dann schreiben alle, ja, er vermisst Lewandowski. Ist doch wurscht, was ich antworte.
Medienberater Holger Schmidt bemerkt hier eine Sache, die er davor und danach nie wieder bei Julian Nagelsmann erlebt.
Also ganz grundsätzlich ist er einfach mal ein schlechter Verlierer. Das ist sowohl seine Stärke als auch seine Schwäche. Diese Niederlage hat ihn ins Mark getroffen, weil er sie nicht erwartet hat, weil sie vorher auch schon dreimal unentschieden gespielt hat. Aber meines Glaubens nach steckt da viel mehr dahinter. Also man merkte, dass es in ihm brodelte. Und er hat zum ersten Mal und vielleicht sogar zum einzigen Mal bis heute so das Gefühl vermittelt, dass er mit seiner Eloquenz das Thema nicht auflösen kann.
Julian Nagelsmann hat mit seiner ausweichenden Reaktion zu Lewandowski keine Antwort gegeben. Oder vielleicht doch?
Ich würde jetzt diese Aussage eindeutig so interpretieren, dass er Lewandowski vermisst. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht am Anfang der Saison gesagt hat, ah klar, wir brauchen keinen neuen Torjäger, ich kriege das schon hin, und hat dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht klappt und hat dann keinen neuen bekommen. Und ich würde aber vermuten, dass da viel mehr die Dinge im Hintergrund dranhängen, dass er sich da wirklich auch angefangen hat, erstmals im Stich gelassen zu fühlen, dass erste Anzeichen einer Entfremdung durchgeschimmert sind.
Dann ist da noch eine weitere Aussage am Ende der Pressekonferenz. Die erhält aber gar nicht so viel Aufmerksamkeit.
Marco Mahler, SED. Herr Nagelsmann, Julian, Sie haben gesagt, Sie wollen sich Gedanken machen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Auch wenn die Gedanken jetzt noch nicht gemacht sind, aber das klang so ein bisschen, oder wo, in welche Richtung glauben Sie da denken zu müssen? Ist das Aufstellung, Taktik, Herangehensweise? Haben Sie da schon eine Idee? Danke.
Die habe ich, ja. Über alles denke ich nach. Über mich, über Situation, über alles.
Es ist eigentlich nur eine kurze Bemerkung, aber für Holger Schmidt lässt das schon ungewohnt tief blicken.
Das klang aber schon für jemanden, der es interpretieren möchte, nach Rücktrittsgedanken. Und da würde ich vermuten, dass er da normalerweise geschickter ist. Also ob er das jetzt mit Absicht schon mal vorsichtig lanciert hat, so nach dem Motto, wenn sich das hier nicht ändert, dann könnt ihr mich mal, das weiß ich nicht. Aber er hat es zumindest in Kauf genommen, wobei er insgesamt bei dieser Pressekonferenz, bin ich sehr sicher, nicht so geplant die Dinge gesagt hat, weil es einfach so in ihm gearbeitet hat, dass es einer der wenigen Momente war, wo er so gar nicht Herr seiner Emotionen war, glaube ich.
Positive Emotionen kann er ein paar Tage später wieder rauslassen. Die Bayern gewinnen das nächste Bundesligaspiel gegen Leverkusen 4:0.
Aber Ruhe kehrt nicht ein. Da helfen auch einfach keine 4 Tore gegen Bayer Leverkusen. Der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge spricht bei Antenne 1 über die Situation von Julian Nagelsmann.
Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer. Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach.
Und genau ein Wort hat es natürlich hier in sich. Trainertalent. Dass die Aussage von Rummenigge kommt, wundert unseren Bayern-Reporter Julian Buhl gar nicht.
Und ich glaube im Gegenteil, dass es vielleicht auch sogar eine bewusste Provokation in dem Moment von ihm war. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass eben nicht bei allen in der Führungsetage so diese flapsige manchmal zu selbstbewusste, so ein bisschen ins arrogante, vielleicht gehende Art, dass sie nicht bei allen so gut angekommen ist. Und ich glaube, ja, bei Karl-Heinz Rummenigge kann man sagen, dass er zu diesen Personen dazugehört.
Michael Reschke kann die ganze Aufregung um diese Trainertalentaussage nicht verstehen. Er hat mit Karl-Heinz Rummenigge 3 Jahre zusammen am FC Bayern gearbeitet.
Der Blickwinkel Rummenigge, den muss man dann mal sehen. Und er war schon ein außergewöhnlicher Typ und natürlich auch ein absoluter Top-Experte im internationalen Markt. Und du hattest halt Trainer wie Jupp Heynckes, wie Pep Guardiola, wie Carlo Ancelotti, ja. Dass du dann bei so einem jungen Trainer, der Julian war immer noch jung, ja, dass du dann mal sagst, das ist ein Trainertalent, das ist ja gar nicht despektierlich gemeint, sondern du hast mit denen, mit Trainern zusammengearbeitet, die 10-mal die Champions League gewonnen haben, zusammen.
Der Zeitpunkt kommt aber nicht zufällig. Es ist eine Woche vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund. Die Bayern sind Dritter. Ein Sieg gegen den Rivalen ist Pflicht.
Die Bayern-Stars lassen sich aber zunächst nicht von den Diskussionen rund um ihren Trainer anstecken. Das ist im ZDF-Sportstudio zu hören.
Musiala, Goretzka, und da ist die Lücke und da ist das Tor. 33. Minute. Mit dem ersten Abschluss gehen die Bayern in Führung. Leon Goretzka.
Die Bayern führen sogar 2-0. Doch auch das reicht am Ende nicht.
Und diese Nachspielzeit ist praktisch vorbei. Adeyemi zurück mit der Kugel und schon wieder ist der Ball fast draußen, aber Schlotterbeck kratzt ihn noch zurück. Schlotterbeck, Modest! Die Schlusssekunde in Dortmund. Der helle Wahnsinn. 2-2.
Kurz nach dem Ausgleich wird auf der Tribüne Oliver Kahn eingeblendet. Er ist fuchsteufelswild. Er rutscht auf seinem Sitz nach unten, schlägt auf eine Stange vor sich und brüllt herum. Der Ausraster im Stile eines bockigen Kindes wird schnell zum Meme.
Julian Nagelsmann wird nach dem Spiel nicht zum Meme. Er ist etwas ruhiger, wirkt niedergeschlagen. Und er wird natürlich auch auf die Trainertalentaussage von Rummenigge angesprochen. Daraus ergibt sich dieser Dialog mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann.
Jetzt sind Sie der Trainer mit den zweitmeisten Spielen nach Streich in der Fußball-Bundesliga, haben Champions League-Halbfinale gespielt. Und da kommt so ein Karl-Heinz Rummenigge im Interview und sagt, Sie seien Trainertalent. Nervt Sie das eigentlich?
Ja, das sagen ja alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge.
Hasan auch, oder was?
Ja, weiß nicht, ihr lest ja alles.
Wir lesen alles. Also
ich lese nicht alles, aber...
Sie kriegen es mit und...
In meinen Augen sagen es auf jeden Fall zu viele.
Okay.
Dann ich bin auch ein Trainertalent, bin ich ja stolz drauf.
Um Gottes Willen, sind ja mehr als das, oder nicht?
Weiß ich nicht, das beurteilen ja immer andere.
Ich frage Sie ja.
Ich gebe jeden Tag mein Bestes, das weiß ich. Alles andere sollen andere bewerten.
Für den Zuschauer ist das Gespräch natürlich ziemlich kurios. Für Kommunikationsexperte Holger Schmidt liefert Julian Nagelsmann aber die perfekte Antwort auf die Trainertalentdebatte.
Ich habe das Gefühl, dass er so reagiert hat, weil diese Aussage für ihn genau zu dem passte, wie er sich intern behandelt fühlte. Und deswegen hat ihn das so getroffen und deswegen hat er auch keine große Mühe sich gegeben, das zu verhehlen und hat seinem Unmut Luft gemacht. Hier hat das eigentlich ganz schlau gemacht, indem er eben kein zitierfähiges Zitat darauf gegeben hat. Als Clip funktioniert das Ding natürlich trotzdem sehr, sehr gut, aber er hat jetzt nicht den einen Satz rausgehauen, der ihn dann wochenlang verfolgt hat. Deswegen finde ich, dass die Situation, erstens habe ich großes Verständnis, wie er es gemacht hat, und zweitens finde ich, dass das auch sehr clever aufgelöst.
Die sportliche Situation im Alltagsgeschäft der Bundesliga ist für Bayern-Verhältnisse alles andere als rosig. Platz 3 und 4 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, das entspricht nicht dem Anspruch der Münchner.
Aber dann macht es irgendwie Klick. Die Mannschaft setzt die Vorgaben von Julian Nagelsmann perfekt um.
Gegenpressing! Druck, wieder Druck, gut zuerst! Mann! Der Ball ist da nie!
Die Bayern gewinnen bis zur Winterpause 10 Pflichtspiele in Folge. Sie sind wieder da, wo sie sich selbst sehen. Mit 4 Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.
Und ich erinnere mich auch dran, ja, dass sich Julian Nagelsmann da so ein bisschen wehmütig in diese WM-Pause verabschiedet hat und auch gesagt hat, ja, eigentlich, es läuft hier alles, wir gewinnen hier alles, jetzt läuft's und das System greift und eigentlich würde ich gerne hier weiterspielen und da weitermachen, wo wir jetzt sind. Und jetzt ist halt aber eine Winter-WM so, ja, für die er ja nichts kann.
Dann startet die WM in Katar. Und aus Sicht unseres Bayern-Reporters kann das Turnier für die Münchner eigentlich nicht schlechter laufen.
Und ja, das war dann... ja, ein anderer FC Bayern nach der WM in Katar, der dann ins neue Jahr gestartet ist.
Die deutsche Nationalmannschaft und damit auch 7 Bayern-Spieler fliegen in der Vorrunde raus. Die 4 französischen Nationalspieler erreichen zwar das Finale, verlieren aber gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Kingsley Coman verschießt sogar seinen Versuch.
Außerdem stellt Manuel Neuer die Welt des FC Bayern endgültig auf den Kopf. 10 Tage nach dem WM-Aus postet er bei Instagram ein Bild aus dem Krankenhausbett. Er zeigt den Daumen hoch, aber das Bein ist eingegipst. Dazu schreibt er:
Hey Leute, was soll ich sagen? Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können. Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzteteam. Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Passt auf euch auf. Euer Manuel.
Also ja, zusammenfassend kann man schon meiner Meinung nach sagen, dass der FC Bayern da der große Verlierer der WM in Katar war.
Knapp 4 Wochen später geht's in der Bundesliga weiter. Für Stefan Effenberg kann die Pause gar nicht kurz genug sein.
Auf der anderen Seite sind das absolute Vollprofis, die genau wissen, wie man mit Niederlagen umzugehen hat und relativ schnell auch wieder zurückzukommen. Oft ist es aber ein Geschenk. Wenn du eine Niederlage oder ein Ausscheiden zu verkraften hast, relativ schnell wieder im Spielbetrieb zu sein, um zu antworten. Also Motivation daraus ziehen, um relativ schnell und nicht eine Pause zu haben, um zu antworten, um das vergessen zu machen.
Die Stars des FC Bayern nehmen das aber nicht so als Geschenk wahr. Die Euphorie aus dem Ende der Hinrunde ist weg. Zum Start ins Jahr 2023 spielen sie 3-mal unentschieden.
Es wird jedoch nicht über taktische Anpassungen oder irgendwelche anderen Auswirkungen der WM diskutiert. Es geht vielmehr um Disziplinlosigkeiten und unprofessionelles Verhalten abseits des Platzes. Und irgendwie auch um die ganz große Frage: Kann Julian Nagelsmann die Bayern-Stars in den Griff bekommen? Vor allem 2 Spieler stehen dabei im Mittelpunkt. Serge Gnabry und Leroy Sané.
Nach dem ersten Spiel im neuen Jahr in Leipzig gibt Julian Nagelsmann seinen Spielern ein paar Tage frei. Serge Gnabry nutzt diese Zeit und reist zur Fashion Week nach Paris.
Mode ist sein Hobby, es ist ihm wichtig. Und ja, alles schön und gut, solange man dann auch das nächste Spiel gewinnt. Das wurde mehr oder weniger auch so offen von Julian Nagelsmann formuliert, so nach dem Motto: Ja, ich kann jetzt den Spielern nicht vorschreiben, was sie an ihrem freien Tag machen. Aber ja, was ich schon erwarten kann, ist, dass sie, wenn sie dann halt wieder hier sind, dass sie ihre Leistung bringen oder auch irgendwie sich so in ihrer Freizeit verhalten, dass es halt nicht die Leistung beeinträchtigt.
Nur passt die Leistung bei Gnabry eben nicht. Beim darauffolgenden Unentschieden gegen Köln wird er zur Halbzeit aus Leistungsgründen ausgewechselt.
Hasan Salihamidzic hat sich dann da zum Beispiel mal an die Seite seines Trainers gestellt, was wir vielleicht bei den Pressekonferenzen manchmal vermisst haben. Aber da war es dann so der Fall in der Mixzone und hat dann auch Serge Gnabry dann als amateurhaft wörtlich bezeichnet, sein Verhalten. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das dann angemessen ist oder vielleicht auch dann too much ist. Auf jeden Fall war das dann auch ein gewisses Konfliktthema beim FC Bayern. Stichwort ja Disziplin.
Und dann ist da noch das Problem um Leroy Sané.
Ich erinnere mich da auch an Vorfälle, wo es dann so ein bisschen ja in Richtung Disziplin ging. Wann ist man an einem Treffpunkt der Mannschaft? Und dann gab es auch mal den Fall, dass dann der Mannschaftsbus mal ohne Leroy Sané abgefahren ist, weil er eben nicht rechtzeitig am Treffpunkt war. Und das waren halt alles so Sachen, die so ein bisschen für Verstimmung gesorgt haben in der Mannschaft, aber auch natürlich im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft.
Auch innerhalb des Trainerteams gibt es gewaltige Risse. Mitte Januar gibt der FC Bayern bekannt, dass er sich von Torwarttrainer Toni Tapalovic trennt. Eine Personalie mit reichlich Sprengkraft.
Man muss da vielleicht erklären, welche Rolle Toni Tapalovic hatte beim FC Bayern. Das war in der Trippelsaison und der Sechstuppelsaison unter Hansi Flick war das eine Rolle, die weit über die eines normalen Torwarttrainers rausging. Das war eigentlich die Rolle eines Co-Trainers, der auch bei taktischen Sachen seine Meinung gesagt wurde, der nach seiner Meinung gefragt wurde, der ein fester und wichtiger Bestandteil des Trainerteams war. Und unter Julian Nagelsmann war das eben nicht mehr so. Er hatte andere Co-Trainer, auf die er gesetzt hat, denen er vertraut hat. Also er wurde quasi wieder zurückgestuft in die Rolle als Torwarttrainer. Und das war schon ein gewisses Konfliktthema, was beim FC Bayern geschwelt ist. Also das war schon was ja auch die Mannschaft und auch die Arbeit von Julian Nagelsmann belastet hat.
Aber Toni Tapalovic ist nicht nur irgendein Co-Trainer oder ein Torwarttrainer. Er ist der engste Vertraute von Manuel Neuer. Die beiden sind jeweils Trauzeugen auf ihren Hochzeiten und verbringen auch ihre Sommerurlaube gemeinsam. Fachlich macht Toni Tapalovic Manuel Neuer mit seinen Methoden außerdem zu dem Ausnahmetorwart, der er bis heute ist.
Die Gründe für den Rauswurf erklärt Julian Nagelsmann in einem Sat.1-Interview nur vage.
Wir haben alle gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ja, ganz alltägliche Dinge vielleicht nicht so funktionieren, wie sie in einem Trainerteam funktionieren sollten.
Heißt das, die Zusammenarbeit war nicht gut?
Ja, verbesserungswürdig. Sonst trennt man sich ja nicht, sonst hätten wir uns nicht getrennt. Das ist, glaube ich, normal. Aber ich bin jetzt keiner, der hinterher mit dem Finger auf welche zeigt, sondern es geht darum, die Dinge intern anzusprechen, natürlich auch Entscheidungen zu treffen. Es ist uns im gesamten Club nicht leicht gefallen, weil Tapper hier herausragende Erfolge gefeiert hat, herausragende Arbeit auch geleistet hat, gerade mit Manu.
Knapp einen Monat nach dem Rauswurf spricht Manuel Neuer in der Süddeutschen Zeitung auch das erste Mal über das Aus von Toni Tapalovic.
Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz herausgerissen. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt.
Er macht seinem Ärger Luft und wählt drastische Worte. Und das auch bewusst. Das Interview ist nicht mit dem Verein abgesprochen.
Manuel Neuer war verletzt in einer schwierigen Phase. Es war eine ganz kritische Phase für Manuel Neuer, auch im Verein, würde ich im Rückblick sagen, wo auch die Zukunft von ihm komplett offen schien. Wenn du dich dann so, in Anführungszeichen, ja, mit deinem Kapitän in der Öffentlichkeit überwirfst, was schon der Fall ist, wenn er eben ein solches Interview gibt, in dem er dich vielleicht nicht persönlich dann attackiert oder angreift, aber ja doch irgendwie für Entscheidungen, die mit dir und mit dir und dem, was du tust, so zusammenhängen, dann war das schon bedenklich.
Es ist eine Missstimmung zur Unzeit beim FC Bayern. Denn im Champions League Achtelfinale trifft man wieder auf Paris Saint-Germain. Und die kommen diesmal mit dem Offensivtrio aus Neymar, Messi und Mbappé. Namhafter geht's im europäischen Fußball wirklich nicht.
Das Finale 2020, im Viertelfinale 2021 und im Achtelfinale 2023. Bayern gegen Paris wird zu einem Dauerduell im europäischen Spitzenfußball. Unser Bayern-Reporter Julian Buhl merkt, wie dieses Spiel im Club über allem steht.
Das war schon was, wo man dann sehr gespannt drauf geschaut hat. Wie geht Julian Nagelsmann damit um? Wie besteht er diese Aufgabe oder nicht? Und das war schon ein richtig großer Gradmesser für diese Saison und auch für Julian Nagelsmann insgesamt als Trainer beim FC Bayern.
Das Hinspiel in Paris gewinnt der FC Bayern etwas glücklich mit 1:0. Im Rückspiel in München wird DAZN-Kommentator Jan Platte in der 61. Minute emotional.
Aber jetzt geht was für die Bayern! Choupo-Moting! Jetzt zählt's!
Julian Nagelsmann jubelt am Rand noch ausgelassener als sonst. Ein kleiner Sprung, ein kurzer Antritt und er schreit seine Freude heraus. Man sieht, welcher Druck von ihm abfällt. Und es wird sogar noch besser.
Gnabry, erster Kontakt, sitzt! Der Ball auf! 2:0 Bayern! 90. Minute!
Die Bayern schalten Paris Saint-Germain aus. Sie gewinnen beide Spiele und das auch noch zu Null. Julian Nagelsmann wird für seine Taktik gefeiert.
Und man muss sagen, ja, dass er diese Aufgabe eigentlich mit Bravour bestanden hat. Da sind seine Ideen voll aufgegangen. Ich erinnere mich dran. Da hat er damals ja so ein bisschen überraschend, das war wegen Verletzungen und Sperren notwendig, dass er da eine Lösung für die Rechtsverteidigerposition gefunden hat. Dann hat er sich eben überlegt, okay, ich mache das mit Josip Stanisic, hat sich da auch relativ früh und offensiv auch in der Öffentlichkeit darauf festgelegt, gesagt, hier, ich vertraue dem. Und bis dahin war das eben ja ein Nachwuchsspieler beim FC Bayern, der dann, wenn er mal reinkam, auch mal noch den ein oder anderen Wackler drin hatte. Mbappé kannte er von Duellen auch mit der kroatischen Nationalmannschaft und ja, ihm hat irgendwie dieses Duell hat ihm ganz gut gelegen und das hat Nagelsmann scheinbar erkannt, dass er da die nötigen Waffen entgegenzusetzen hat und das ist dann auch voll aufgegangen.
Nach dem Viertelfinalaus gegen Villarreal im Jahr zuvor zeigt Nagelsmann jetzt, dass er Top-Teams besiegen kann.
Da war schon was, wo er dann auch stolz drauf war, wo man gemerkt hat, okay, das ist, er merkt das auch jetzt gerade hier. Das war jetzt sein erster großer Sieg vielleicht als Bayern-Trainer.
Namhafte Trainerkollegen wie José Mourinho schwärmen von Kader und Nagelsmanns Möglichkeiten. Der FC Bayern gilt nach diesem Sieg als einer der Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel.
Ich bin eigentlich kein neidischer Mensch, aber als ich gestern gesehen habe, wen Bayern mit Gnabry, Mané und Sané eingewechselt hat, bin ich doch ein bisschen neidisch geworden.
Julian Nagelsmann und der Club träumen von den ganz großen Zielen. Das Mir san Mir lebt wieder beim FC Bayern.
Aber trotz des Prestigeerfolgs wird das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft wieder auf die Probe gestellt. Die Bayern haben ein Maulwurfsproblem.
Der besagte Maulwurf gräbt aber nicht die Plätze an der Säbener Straße um. Vielmehr landen immer wieder Mannschaftsinterner in den Medien. In diesem konkreten Fall veröffentlicht die Sportbild Screenshots von taktischen Anweisungen.
Es ist eine ernste Thematik. Julian Nagelsmann reagiert aber erstmal mit einem witzigen Spruch auf die ganze Situation.
Ja, Maulwürfe stehen, glaube ich, unter Artenschutz. Tatsächlich. Also gibt ja, wenn man so über das bayerische Land fährt, sieht man ja an jedem Feld 80.000 Maulwurfshügel und die darf man nicht beseitigen, weil die unter Artenschutz stehen. Deswegen ist die Suche nach dem Maulwurf sehr, sehr kompliziert.
Danach wird er aber grundsätzlich. Er wirkt bei dieser Thematik sichtlich angefasst.
Ja, wie gehe ich damit um? Ich ärgere mich. Ich finde es... Ich denke da schon viel drüber nach, weil ich mir so überlege, was bezweckt die Person, die das weitergibt damit? Also was erhofft die sich? Und da versuche ich immer so ein bisschen die Motivlage rauszufinden. Ja? Und die erschließt sich mir nicht. Ich glaube nicht, dass der Springer Verlag jetzt 500.000 Euro bezahlt für so eine Information.
500.000 Euro hin oder her. Julian Nagelsmann zieht aus dieser Situation auch persönliche Konsequenzen.
Ich werde halt immer weniger sprechen mit allen, die es veröffentlichen. Weil das sind immer zwei Seiten. Auch wenn ich verstehe, dass man es macht als Journalist, finde ich es trotzdem nicht gut. Und noch viel schlechter ist derjenige, der es weiterschickt.
Aber generell war es schon auch ein Problem für ihn, dass natürlich, ja, sein Vertrauen da missbraucht wurde. Von wem auch immer. Aber die Kabine ist ja, sagt man ja immer so schön, das Heiligste einer Mannschaft. Und wenn aus diesem geschützten Raum dann Informationen nach außen dringen, dann ist das natürlich nie ein gutes Zeichen für einen Trainer.
Und was unser Bayern-Reporter hier andeutet, wirkt wie ein Vorbote auf die kommenden Tage. Aber zunächst wird Fußball gespielt. Die Bayern wollen sich mit einem Sieg in Leverkusen und viel Selbstvertrauen in die Länderspielpause verabschieden. Und natürlich die Tabellenführung verteidigen.
Das wollte und musste Bayern natürlich gewinnen. Das ging auch gut los. Man ist da 1-0 in Führung gegangen. Nur ist dann irgendwie das passiert, was schon auch öfter in der Zeit unter Nagelsmann passiert ist, dass man trotz einer Führung, trotz irgendwie einer Spielkontrolle dann eben genau die Kontrolle verloren hat und eben auch das Spiel verloren hat.
Die Bayern verlieren durch 2 Elfmeter-Tore mit 1-2. Stefan Effenberg stellt auf dem Platz eine bedenkliche Entwicklung fest.
Ich kann mich an das Spiel erinnern in Leverkusen, wo du bei den Spielern gesehen hast, und ich achte oft auf Körpersprache, wo man gesehen hat, puh, das funktioniert und harmoniert nicht wirklich. Ja, wenn du die Körpersprachen denn heute der Spieler auf dem Platz siehst, und du hast ja zum Teil Top-Spieler auf der Bank, aber irgendwie ist das alles in Ordnung. Das nennt man Führung.
Die Niederlage wird als Ausrutscher hingenommen. Das findet auch unser Bayern-Reporter Julian Buhl. Schließlich steht man im DFB-Pokal und in der Champions League im Viertelfinale. Der BVB ist an der Tabellenspitze außerdem auch nur einen Punkt entfernt.
Trotzdem war jetzt nach dem Spiel nicht das Gefühl da, auch nicht bei den Reportern da, dass das jetzt irgendwie eine einschneidende Niederlage sein könnte, die jetzt irgendwie im ersten Moment direkte große Folgen haben könnte. Und entsprechende Signale waren jetzt auch schon von derselben der Straße so zu vernehmen. Da war schon ganz klar, zumindest hinter vorgehaltener Hand zu hören, also hey, wir lassen uns jetzt hier mal nicht aus der Ruhe bringen und jetzt haben wir halt verloren und jetzt gehen wir mal in die Länderspielpause. Und ich glaube, mit dem Gefühl ist Julian Nagelsmann dann auch in die Länderspielpause gegangen.
Diesen Eindruck vermittelt auch Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Trotz der Niederlage reagiert er anders als noch zu Saisonbeginn in Augsburg. Irgendwie besonderer. Das beobachtet auch Medien- und Kommunikationsberater Holger Schmidt.
Jede Niederlage ärgert ihn sehr und trotzdem war er da gefühlt relativ locker, hat auch gesagt, ja, wir waren bis zur 80. Minute die schlechtere Mannschaft, wir haben unverdient geführt und so weiter und so fort. Und er konnte das alles sehr, sehr gut einräumen. Und obwohl die Tabellenführung auch an dem Tag verloren wurde, dafür hat er relativ souverän reagiert.
Die zahlreichen Nationalspieler des FC Bayern treten ihre Länderspielreise an. Und Julian Nagelsmann will den Kopf frei bekommen. Dafür fährt er in den Skiurlaub, der ihm von den Bayern-Bossen genehmigt wird. Denn nach der Pause steht das direkte Duell mit Tabellenführer Dortmund an.
Man kann jetzt überlegen, ob das geschickt war. Dennoch muss man sagen, wenn alles geregelt ist, wenn erstmal ist beim FC Bayern, sind natürlich nicht nur die Hälfte wie bei anderen Vereinen weg, sondern eher 80-90% der Stars weg. Und wenn da alles geregelt ist, dann muss ein Trainer, der auch sehr unter Druck steht, auch mal die Möglichkeit haben, vielleicht mal 3 Tage rauszugehen.
Ein Tag nach der Niederlage in Leverkusen spricht Bayern-Präsident Herbert Hainer im Kicker. Er wettert jedoch nicht über die verlorene Tabellenführung oder über die unkonstante Saison. Er steckt Julian Nagelsmann den Rücken.
Ich finde, Julian ist unheimlich weit. Ein Top-Trainer, der auch gegen Paris bewiesen hat, dass er auf höchstem europäischen Niveau taktisch und strategisch hervorragend agiert. Wir haben das mit einem 5-Jahres-Vertrag dokumentiert, weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen. Man erkennt einen deutlichen Fortschritt in diesen 1,5 Jahren. Julian macht das sehr gut. Die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben nicht wir vom Zaun gebrochen.
Doch diese Aussage hat nur 4 Tage Bestand.
Am Sonntagabend verlieren die Bayern in Leverkusen und am Donnerstagabend ist Julian Nagelsmann seinen Job los. Zumindest verkündet das Transferexperte Fabrizio Romano bei X.
Immer mehr Medien und Journalisten bestätigen das aus. Vom FC Bayern gibt es kein offizielles Statement. Dann wird's kurios. Julian Nagelsmanns Berater Volker Struth schildert die Entlassung aus seiner Sicht im Bild-Podcast Phrasenmäher.
Es geht mir um dieses, dass ich, und das muss ich ganz klar so sagen, von einem Journalisten erfahren habe, dass ein Mandant von uns freigestellt wird oder wurde. Und wir haben dann im Laufe des Abends immer mehr Nachrichten bekommen. Irgendwann, also wir haben Julian dann kontaktiert. Julian wusste auch von gar nichts und sagte nach dem Motto, wollte mich auf den Arm nehmen. Und dann 1-2 Stunden später wurde die Dichte der Infos über Medien so groß, dass Sascha Brese dann, glaube ich, irgendwann mal Hassan kontaktiert hat und gefragt hat, müssen wir was wissen? Also via WhatsApp. Dann kam der Anruf, kommt doch morgen ins Büro auf die Sebener Straße.
Medienexperte Holger Schmidt arbeitet zu diesem Zeitpunkt noch für die Deutsche Presseagentur. Und auch er weiß Bescheid.
Ja, das war natürlich absurd in der Kombination. Es ist der große FC Bayern und niemand hat zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet. Und dann hast du es nicht geschafft, kommunikativ vor die Welle zu kommen. Also es ist an dem Abend plötzlich rausgekommen. Ich glaube, die Kollegen von Sky und Bild waren da relativ schnell da. Und noch am Abend habe ich aus 2 anderen Quellen gehört, ja, das stimmt, das ist so.
Alle wissen Bescheid, nur Julian Nagelsmann und sein Beraterteam nicht. Bayern-Boss Hasan Salihamidžić bestreitet das. Laut ihm hätte er Nagelsmann noch am gleichen Abend angerufen.
Die Bayern bestätigen das aus erst 18 Stunden nach den ersten Gerüchten. Klarheit bringt eine Pressemitteilung.
Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten.
Hasan Salihamidžić spricht von der schwersten Entscheidung als Sportvorstand. Oliver Kahn rechtfertigt die Nagelsmann-Entlassung bei der Vorstellung von Thomas Tuchel.
Ich habe ja auch irgendwo gehört, wir hätten irgendwie, es wäre eine Panikreaktion oder sonst irgendwas. Das hat mit Panik überhaupt nichts zu tun, sondern wir haben alles uns genau angeschaut. Wenn das irgendwie eine Reaktion aus der Emotion heraus gewesen wäre, dann hätten wir die ja eher dann am Montag gleich getroffen. Aber das haben wir ja nicht getan, sondern wir haben uns alles nochmal angeschaut. Und ich habe es gerade gesagt, wo kommen diese Schwankungen her? Und das Ganze hat ja schon so ein bisschen auch in der letzten Saison begonnen. Dann auch mit den unkonstanten Leistungen. Villarreal, dann auch das Pokalspiel gegen Gladbach. Trotzdem ist diese Mannschaft immer auch in der Lage, ja, Highlights zu setzen, großartige Leistungen zu bringen, aber dann eben auch immer wieder zeigt sie unverständliche Schwächen.
Das führt dazu, dass die Bayern-Bosse schon die komplette Saison unter Druck standen. Das spürte auch unser Bayern-Reporter Julian Buhl.
Er war halt schon auch in den Monaten davor, immer wenn es mal irgendwie bei Bayern ein bisschen geruckelt hat, dann war halt immer das Thema, Thomas Tuchel ist der Schattentrainer von Julian Nagelsmann.
Genau deswegen macht sich bei DAZN-Experte Sebastian Kneißl ein spezielles Gefühl breit.
Ich glaube, zum Schluss war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann kommt's? Man hat schon gemerkt, es wird zäh. Ich bin ja jetzt jemand, dann zu sagen, eigentlich, komm, lass uns noch enger zusammenrücken. Lass uns noch mehr in den Austausch gehen. Wir kriegen das hin, denn da ist Qualität von beiden Seiten einfach da. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so dieses Gefühl, na, es ist nicht vielleicht von allen Seiten so.
Julian Nagelsmann fährt zum Skifahren. Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić treffen sich in der Länderspielpause mit Thomas Tuchel. Er lebt seit seiner Entlassung beim FC Chelsea in München.
Er ist zuerst davon ausgegangen, da redet man über die Zeit dann ab Sommer zur neuen Saison. Und dann ging es aber um den Zeitpunkt sofort. Und ich glaube, dass da Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn sich so ein bisschen haben treiben lassen, auch aus der Angst raus, zu wissen seit Monaten, okay, wir haben hier einen Schattentrainer sozusagen auf dem Markt mit Thomas Tuchel. Und aber dann war, glaube ich, schon auch bei beiden die Angst da, okay, wenn wir ihn jetzt nicht holen, jetzt vielleicht, dann sagt er vielleicht nächste Woche einem englischen Topclub zu, wo er auch immer wieder gehandelt wurde, wo er auch immer wieder im Gespräch war. Und das war sowas, was, glaube ich, die beiden da in dem Moment getrieben hat und vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt getrieben hat.
Die Nagelsmann-Entlassung schlägt wochenlang hohe Wellen. Und natürlich hat auch Bayerns Clubpatron Uli Hoeneß eine Meinung. Er ist alles andere als begeistert und erzählt das unserem Bayern-Reporter Julian Buhl in einem Interview.
Der Fehler war diese vorschnelle, überstürzte Entlassung von Julian Nagelsmann und vor allem eben auch dieser Alleingang, den Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn da in dem Fall gemacht haben und auch dann zum Beispiel den Herbert Hainer, den Präsidenten und den Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Bayern, dann nach Hoeneß Einschätzung viel zu spät informiert hätten. Auch Hoeneß wurde da in seiner Wahrnehmung viel zu spät informiert, eigentlich dann, als alles schon beschlossen und entschieden war und es dann auch kein Zurück mehr gab. Und das ist auch was wiederum die Nagelsmann-Seite nicht als Bayern-like empfunden hat.
In der Öffentlichkeit erlangt der FC Bayern wieder einen Status wie zuletzt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Es ist wieder FC Hollywood-Zeit in München. Das spüren selbst Konkurrenten wie Nils Petersen vom SC Freiburg.
Ja, in dem Moment schon. Also das ist immer das Problem, wenn du natürlich auch einen polarisierenden Trainer hast einfach. Da wird so eine Nummer nochmal doppelt aufgemöbelt und aufgetischt. Aber es hat mich dann nicht ganz so überrascht. Also es hat mich überrascht, dass er entlassen wurde, aber dass es dann so ein großes Tohuwabohu war. Und dann auch noch dieses, wer wird es denn eigentlich danach? Und dann nimmt man jetzt Thomas Tuchel. Das wirkte dann alles so ein bisschen nach außen hin, so ein bisschen wie Harakiri.
Und natürlich wird Joshua Kimmich in der Länderspielpause in der Mixzone auch auf die Trennung von Julian Nagelsmann angesprochen.
Trotzdem hat man gesehen, dass wir gerade in der Bundesliga nicht so souverän agiert haben. Da haben wir von 10 Spielen, glaube ich, nur 5 gewonnen. Aber ich kann sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Also es war jetzt, ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht. Und es war jetzt nicht so, dass sich das intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren.
Und je mehr Spieler sich im Nachhinein äußern, desto mehr verfestigt sich dieser Eindruck auch bei Nils Petersen. Außerdem spricht er noch einen ganz anderen Punkt an.
Hätte man die Spieler gefragt, hätte man ihn gern behalten. Und dann hast du ja schon mit Thomas Tuchel jemanden geholt, der jetzt nicht sofort der Trainer ist, wo die ganze Kabine sagt, geil, endlich ist der neue Heilsbringer da, sondern schon eher dieses, jetzt wird wieder Fußball mehr gearbeitet. Jetzt kommt der nächste anstrengende Trainer, der viel fordert, aber der jetzt vielleicht dann auf dem Sympathielevel jetzt nicht über Nagelsmann steht, würde ich sagen. Aber der wahrscheinlich dann einfach der Geschäftsführung und den Chefs besser gefallen hat in dem Moment. Ne? Also man muss schon, glaube ich, dann auch hart im Nehmen sein. Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat sich auch noch nicht viel reinreden lassen und manchmal fällt dir es vielleicht dann auch auf die Füße. Ja.
So richtig besser wird es unter Thomas Tuchel beim FC Bayern aber nicht. Die Bayern fliegen im Pokal gegen Freiburg raus und sind in der Champions League gegen Manchester City chancenlos. Mit ganz viel Glück werden sie am letzten Spieltag noch in der letzten Minute deutscher Meister.
Dann sind auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić ihren Job los. Und Nagelsmann-Nachfolger Tuchel gewinnt in der folgenden Saison gar keinen Titel mit dem Club.
An einem einzigen Punkt will Michael Reschke das Scheitern von Julian Nagelsmann aber nicht festmachen.
Ich glaube aber nach wie vor, dass es wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg immer wieder kleine Schritte gab, die von der einen oder anderen Seite in eine falsche Richtung geführt haben. Ja? Sei es im Dialog Trainer-Mannschaft, Mannschaft-Trainer, sei es im Dialog Julian zur Vereinsführung, Vereinsführung zu Julian. Und das sind viele kleine Schritte, die vielleicht hätten verhindert werden können, in eine falsche Richtung geführt haben. Und dass es am Ende halt einfach nicht mehr so gepasst hat, wie es hätte passen müssen.
Und natürlich drängt sich da der Vergleich zum aktuellen Bayern-Trainer Vincent Kompany auf. Der Belgier ist nur 2 Jahre älter als Julian Nagelsmann. Aber was macht er anders oder besser? Stefan Effenberg liefert eine Antwort.
Und zwar hat er einer auf absolutem Weltklasseniveau gespielt. In der Nationalmannschaft Belgien, Manchester City, war Führungspersönlichkeit, war Kapitän. Also er weiß, wie sich die Mannschaft jetzt als Trainer in der Kabine fühlt. Nach einem Unentschieden, nach einer Niederlage, nach einem Ausscheiden, nach einem Sieg, in einer schwierigen Situation. Das hat er ja selber, ich weiß nicht, 500, 600, 700-fach gespielt und erlebt. Das ist ein großer Vorteil, wenn man die Trainer vergleicht, Kompany und Nagelsmann. Und Nagelsmann hat das eben nie so erlebt. Und deswegen wird Bayern München mit Sicherheit auch die Lehren daraus gezogen haben, zu sagen, in Zukunft, das Alter ist nicht so entscheidend, siehe Kompany vor allen Dingen jetzt, aber eine gewisse Erfahrung.
So eine Spielerkarriere wird Julian Nagelsmann nicht mehr hinbekommen. Für unseren Bayern-Reporter Julian Buhl ist der Weg zurück zum FC Bayern damit allerdings noch nicht verbaut.
Für mich ist klar, dass Julian Nagelsmann irgendwann nochmal zum FC Bayern zurückkommt und nochmal FC Bayern Trainer wird. Es ist nur die Frage, wann.
Aber erstmal melden sich ganz andere Clubs. Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, die SSC Neapel. Nagelsmann kann sich vor Angeboten im europäischen Spitzenfußball kaum retten.
Darüber tauscht er sich auch mit seinem langjährigen Wegbegleiter Alexander Schmidt aus.
Da hat er mich halt oft um Rat gefragt, weil er mit verschiedenen Vereinen ja auch verhandelt hat. Und dann war ja mal Paris Thema, dann ein paar Engländer und so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er Vereinstrainer machen will. Ja, aber es waren halt Konstellationen, die haben ihm nicht so gepasst. Ja, so dieses in Paris zum Beispiel, dass so viele Leute mitreden. Oder Neapel, dass die Strukturen halt nicht so gut sind. Ja, Trainingsstrukturen und so weiter. Waren solche Themen waren das. Und er hat sich natürlich diesen Level erarbeitet, dass für ihn nur noch internationale Topclubs in Frage kommen. Ja. Und da waren halt die Konstellationen so, dass jetzt das eine war nicht frei, das andere wollte er nicht.
Für den FC Chelsea ist Julian Nagelsmann die Nummer 1. Er soll unbedingt neuer Trainer werden. Und kurz nach seiner Entlassung kommt es zu ersten Telefonaten. Im Bild-Podcast Phrasenmäher erklärt sein Berater Volker Struth, warum Nagelsmann das Jobangebot nicht annimmt.
Das war zumindest auf Basis dessen, was wir an Informationen bekommen haben, zum aktuellen Zeitpunkt nicht der richtige Ort. Und darauf kommt es ja auch an. Ne? Das sage ich auch meinen Spielern immer. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Es geht doch nicht immer nur um diesen Transfer, irgendeinen Transfer zu machen, sondern man soll sich schon bewusst darüber sein, was macht man, ja. Und auch hier braucht es wieder Informationen und die haben halt im Thema Chelsea nicht so ausgesehen, dass man das unbedingt machen muss.
Für Julian Nagelsmann bietet sich eine viel größere Chance. Ein Trainerjob, der vermutlich noch größer ist als der des FC Bayern. Der Deutsche Fußballbund klopft an.
Ich glaube, am Anfang hat er es so mit gemischten Gefühlen gesehen, ja, so nicht jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten, weil er ist ja so ein richtiger Detailfreak, ja, das zeichnet ihn ja aus, dass er halt, wenn er die Mannschaft jeden Tag hat, dass er dann seine Spielidee reinbringt und seine Prinzipien und alles. Und das hat ihm meiner Meinung nach zu schaffen gemacht.
Die sportliche Lage beim DFB ist an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Und das nur knapp ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land. An ein Sommermärchen wie 2006 glaubt wirklich niemand.
Wie Nagelsmann den DFB umkrempelt und womit er weiterhin aneckt, hört ihr in der 6. und letzten Folge von Julian Nagelsmann, The Youngest One. Julian Nagelsmann, The Youngest One ist eine Produktion von T-Online und Watson. Idee, Recherche, Vertonung und Schnitt Lukas Grybowski und Nico Stübner. Grafik Arno Wölk. Die eingesprochenen Zitate hat Lena Breuer vertont. Vielen Dank an alle Gesprächspartner, auch an die, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen.